Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
dem Podcast vom Adel für den Adel.
Hallo Jaco.
Hallo, na, was geht ab?
Ich habe mir eben was zu essen gemacht und habe dabei darüber nachgedacht, ob ich mich selber bescheiße und ob du das Gefühl kennst. Pass auf. Ich habe Ananas geschnitten. Ich liebe Ananas. Und Ananas mit Joghurt oder Skyr zusammen finde ich einfach so sexuell. Ja. Du kannst dir das nicht vorstellen, Leute. Das ist just in my pants. Ist einfach nur geil. Naja, okay. Und ich habe ja eine kleine Schale. Und dann habe ich aber noch die Tupper, die im Kühlschrank ist, mit der Ananas, ne? Mhm. Und ich mache das voll oft, dass meine Schale fertig ist, aber dass ich nochmal, bevor ich anfange zu essen, so Riesenlöffel aus der Ursprungsschale nehme. Verstehst du? Ich bescheiße mich, dass ich mehr Menge habe.
Ja.
Kennst du das? Machst du das auch?
Warte, du meinst, dass du machst das in eine Schale, aber bevor du aus der Schale isst, isst du noch aus der Verpackung. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das mache ich bei Schokolade oder bei allem anderen. Ich portioniere mir das, packe das irgendwo rein, in eine Schale, Behälter, was auch immer, greife aber, bevor ich den Raum verlasse, zum Beispiel, wenn ich wieder aufs Sofa gehe, um dann was zu gucken, nochmal sicherheitshalber in die große Packung, in die Ursprungs-, ins Mutterschiff der Packung. Da packe ich nochmal rein. Ins Mutterschiff, schieb mir das rein und dann gehe ich mit meinem kleinen Schälchen.
Und sagst du, ich esse ja hier nur ein kleines Schälchen Schokolade.
Ja, genau. Aber ich mache das bei allem, ne? Ich mache das bei Ananas, ich mache das bei allem, weil ich dann immer denke, da habe ich noch mal mehr davon.
Ich habe da diese Situation sehr selten, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr selten Sachen in Schüsseln umfülle. Ich nehme häufig einfach die ganze Verpackung, die da existiert. Also ich mache mir zum Beispiel Kekse oder Schokolade nicht in eine Schüssel. Oder auch, wenn ich so Joghurt oder sowas esse, dann, auch wenn ich nur den halben Joghurt esse und ich mache da Toppings drauf, ich hau das einfach da rein, löffel das ab und dann stelle ich den Joghurt wieder so in den Kühlschrank, weil ich Geschirr sparen will.
Ich mach's auch, wenn ich mir ein Brot mit Käse mache. Ich schneide mir Käsescheiben ab, pack mir die aufs Brot, aber dann schneide ich nochmal zwei extra ab und stopf mir die so rein. Habe ich irgendwie einen Bonus. Ich kann es nicht anders erklären.
Verstehe ich.
Das mache ich ganz oft und das war auch eben so, dass ich gedacht habe, würde es was verändern, wenn ich einfach noch eine Schaufel Ananas mit on top machen würde. Hab gemerkt, nee, ist irgendwie nicht das Gleiche.
Dann würdest du es da drauf machen und trotzdem nochmal ins Mutterschiff greifen.
Ja, genau so ist das.
Ich glaube, das ist so eine, das hat so was Effizientes, glaube ich auch.
Ja, es ist wirklich ein Trick, es ist eine Art Belohnung.
So, weil auch wenn die Schüssel schon voll ist, während man geht, arbeitet man auch schon mit dem, was man noch mitgekriegt hat im Mund.
Ja,
verstehe ich.
Darüber habe ich gerade nachgedacht. Das sind die philosophischen Gedanken,
die dich so im Tag begleiten.
So.
Werbung. Also Sam, ich weiß ja, dass du damit keine Probleme hast und deswegen bist du für mich auch persönlich eine Heldin. Aber ich bin ja nach wie vor immer noch aufgeregt, wenn ich irgendwo anrufen muss. Also ich habe zum Beispiel eben gerade eine Kinderwunschklinik angerufen, um einen Termin zu machen. Und wenn ich dann da in der Warteschlange bin, ne, dann schlägt mein Herz ganz laut. Das klopft ganz laut und das ist immer so. Und das Verrückte ist, umso länger ich diese Anrufe vor mir herschiebe, desto größer ist da meine Aufregung, wenn ich da anrufe.
Ja, aber ich glaube, damit bist du nicht allein. Ich kenne wirklich mehrere Leute, die es mit dem Telefonieren nicht so haben. Und das ist total blöd, weil man schiebt Arzttermine vor sich hin, Versicherungen und irgendwelche organisatorischen Sachen, die schiebt man einfach vor sich her.
Ja, und deshalb, Leute, lieben wir, also Leute wie wir, ne, zum Beispiel Frank. Denn wenn man da einen Handytarif bucht, muss man nirgendwo anrufen, Leute. Ich habe die App runtergeladen und war richtig schnell startklar. Super einfach, super unkompliziert.
Und es gibt noch so viele weitere krass geile Vorteile. Also ihr kriegt da 5G in D1 Netzqualität und außerdem eine Menge Datenvolumen. Zum Beispiel 25 GB für 10 Euro oder 50 GB für 15 Euro.
Und was ich auch immer noch wichtig finde, ist, Frank ist monatlich kündbar. Das könnt ihr natürlich auch in der App machen, Leute.
Geil.
Und ihr hängt da halt nicht ewig ungewollt in irgendeinem Vertrag fest.
Also Leute, falls ihr einen neuen günstigen Handytarif sucht, der auch noch monatlich kündbar ist und wo ihr nichts braucht außer eine App, dann ladet euch die Frank-App runter, aktiviert euren Tarif direkt übers Handy und nutzt den Code JACKUNDSAM5 für 5 GB extra Datenvolumen. Wir packen euch den Link zur Frank-App, unseren Code, aber auch natürlich wie immer in den Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Und bei dir, was begleitet dich denn heute?
Boah, ich hatte heute Morgen schon einen richtigen Flipper. Ich habe richtig hardcore PMS. Ich habe so doll Hormone diesen Monat, Sam. Oh mein Gott. Also so richtig doll. Und vielleicht bin ich auch die letzten zwei Tage ein bisschen spät ins Bett gegangen. Und wenn ich dann auch noch weniger Schlaf kriege.
Minus.
Ja, das ist eine explosive Mischung. Ja, also ich habe gestern Abend habe ich noch diskutiert, um 2 Uhr nachts habe ich noch diskutiert und heute Morgen bin ich dann auch direkt mit einer Aufregung wach geworden.
Aber diskutiert mit deinem Partner, mit ChatGPT, ja, mit am Telefon? Partner. Ah ja.
Ja, ich musste da was mit ihm besprechen, weil eigentlich hat jemand anders was falsch gemacht, weswegen ich wütend war. Aber er war auch so mit einem C in der Thematik mit beteiligt. Deswegen musste ich jetzt gestern Nacht um 2, als er Feierabend gemacht hat, auch nochmal nochmal besprechen.
Also die Frage ist, ich habe jetzt hier mehrere Fragen.
Ja.
Warum macht er erst um 2 Uhr Feierabend? Work-Life-Balance, Entschuldigung.
Ja, das ist immer ein Tag die Woche bei uns, weil er einen Auftrag hat, wo er sich immer ganz viel Mühe gibt und dann dauert das immer länger. Und wenn man dann doch mal eine Mittagspause macht oder so. Und manchmal, ja, das sind immer sehr, sehr lange Tage. Das ist aber immer nur ein Tag die Woche.
Okay, finde ich aber schon auch krass. Dann habe ich die zweite Frage. Wie fängt er das ab? Wie geht er damit um?
Wenn ich ihn kritisiere, meinst du?
Hat er direkt die Kritik abgegangen oder ist es einfach so ein, man weiß es ja ganz oft ganz genau, man ist gestresst wegen irgendetwas und dann lässt man Dampf woanders ab, die Person hat nichts damit zu tun oder vielleicht nur gering damit was zu tun, aber eigentlich gilt dieses,
ja, gering, aber
diese Tension gilt nicht dem.
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ja, die Person hatte nur gering was damit zu tun, aber ein bisschen eben schon und ich konnte gestern noch nicht einschätzen, wie viel. Also es war nicht ganz unberechtigt von meiner Seite. Ich habe jetzt nicht einfach ich habe jetzt nicht unten in meinem Bett gelegen und darauf gewartet, dass ich gleich jemanden anpupen kann. So war es nicht.
Okay.
Ne? Man hat meinen Vibe gemerkt und man hat mich gefragt und dann war ich ehrlich.
Okay, so. Alles klar.
Genau, und ja, das fand er nicht so toll.
Aber ihr habt eine Lösung gefunden.
Ja, wir haben wir haben dann diskutiert. Für mich ist das ja schon erhitzt unterhalten, obwohl das in anderen Haushalten wahrscheinlich einfach nur ein kurzes Gespräch wäre. Aber man hat schon gemerkt, das könnte kippen. Es könnte kippen.
Ja.
Und wir haben dann aber es geklärt. Und dann kann ich auch besser schlafen.
Verständlich.
Ja.
Aber dann hast du halt nicht so lange geschlafen, weil du warst halt ja auch sauspät im Bett. Ich war übrigens
ich
genauso
war
spät
im Bett. Ich war sauspät im Bett und dann bin ich heute Morgen wach geworden und dann habe ich als erstes eine E-Mail gelesen. Ich wusste das schon, also ich stehe jetzt normalerweise, ich wache nicht auf und lese E-Mails. Die lese ich eigentlich erst, wenn ich wirklich am Schreibtisch sitze. Aber das, worüber ich mich gestern aufgeregt habe, da wusste ich jetzt, dass da eine E-Mail kommt. Deswegen, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich konnte es nicht aushalten, an meinem Handy nicht in mein E-Mail-Postfach zu gucken. Und dann
das verstehe ich.
Dann habe ich direkt wieder einen Flipper gekriegt. Der ging jetzt dann natürlich nicht gegen meinen Freund. Der hat es nur mitgekriegt. Der war nur anwesend.
Oh, ich würde so gerne hier an der Stelle so ein kleines Flippergeräusch einblenden.
Ne, 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 Flipper, Flipper.
Nee, ich meine eher dieses.
Ja, das finde ich gut. Ich finde, das könnten wir als Sound grundsätzlich einbauen. Das würde mir gefallen, muss ich sagen.
Ja, wenn wir mal wieder einen Flipper haben. Es ist ja auch eine Art Abfaktor dann damit kombiniert.
Aber ich muss sagen, Sam, mir ist mal wieder aufgefallen, das ist ja eine Sache, die habe ich in der Paartherapie gelernt, ne, mein Maul aufzumachen. Also ich rationalisiere ja immer Dinge weg, um keinen Konflikt zu haben. Das ist ja mein Muster gewesen, mit dem ich auch in die Paartherapie gegangen bin und wahrscheinlich auch in jede andere Einzeltherapie gegangen wäre. Das wäre mein Thema Nummer 1 geworden. Das kennst du das, wenn man sich so Dinge erklärt und dann versucht zu verstehen, warum ist das jetzt so? Warum hat das jemand gemacht? Ah, okay, wenn es aus dem Blickwinkel betrachtet ist, dann verstehe ich das. Und dann, kennst du nicht?
Ich bin da leider nicht so. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr so. Ja, weil ich benehme alles auf Emotion.
Also im Sinne von, du hast die Emotion und dann lebst du die aus.
Ja, oder ich kann das dann nicht nachvollziehen. So egal wie verkapselt die andere Person ist und was für Hintergründe da sind, ich kann das dann teilweise gar nicht verstehen. Zum Beispiel, es ist wirklich so ein ganz einfaches, plakatives Beispiel. Da liegt jetzt eine Jacke im Flur auf dem Boden. Das fuckt mich ab. Da denke ich, warum liegt die da? Ich denke aber nicht, vielleicht hatte die Person gerade einen Krampf im Arm und deswegen liegt das da. Und
konnte ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist, sich das zu sagen.
Oder vielleicht musste sie ganz doll auf Toilette und hatte Bauchkniepen oder weiß ich nicht was. Ich denke einfach nur so, warum liegt diese verfickte Jacke jetzt auf diesem verfickten Boden? Die ja, okay, gehört warte, da nicht warte. Hin. Arsch.
Dann versuche ich dir das zu erklären, wie das bei mir im Kopf abläuft. Ja, also sagen wir jetzt mal, ich sehe eine Jacke im Flur auf dem Boden liegen. Und ich sag mal so, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beide sind doch noch so sane, dass wir jetzt nicht, wenn diese Jacke einer Person gehört, wo niemals Sachen rumliegen, wir jetzt einen Flipper kriegen würden, weil da einfach mal ausnahmsweise im Jahr einmal eine Jacke auf dem Boden liegt.
Ja, nee, wenn das ausnahmsweise passiert, dann weiß ich, das
dann juckt
ist
das ja
wirklich,
nicht.
Da ist was passiert. Das dann.
Ja,
das
oder whatever, die ist runtergefallen, was auch immer, ne?
Ja.
Aber bei mir ist das so, wenn ich jetzt, wir bleiben mal bei diesem Jackenbeispiel und ich möchte jetzt auch kurz noch einmal sagen, das ist jetzt keine aktuelle Situation hier. Wie sagt man das? Ich disse jetzt hier niemanden, aber so wäre das früher bei mir abgelaufen. Ich sehe diese Jacke, die auf dem Boden liegt und ich bin vielleicht aktuell oder ich war vielleicht in der Zeit, sowieso hatte ich Mental Overload.
Ja.
Und hatte eh schon das Gefühl, ich mache zu viel. Und vielleicht auch ein bisschen, dass die Situation für mich eigentlich ein bisschen ungerecht ist gerade, ne?
Ja.
Jetzt nicht maßgeblich, aber schon ungerechter für mich. Ich sehe das, ich habe dann ein schlechtes Gefühl gekriegt und bin auch sauer geworden. Und weil ich aber Schiss vor dem Konflikt hatte, jetzt diese Harmonie zu brechen, hat mein Kopf dann gesucht nach Dingen, die meine Gefühle besser machen, ohne dass ich das anspreche. Also im Sinne von, hat die Person heute einen stressigen Tag? Was hat die Person denn die letzten Tage gemacht, was mich entlastet hat? Weswegen es für mich jetzt kein Grund wäre, sich deswegen aufzuregen und so weiter. Solche Kreise hatte ich dann im Kopf.
Weißt du was, dafür bist du für mich eine Heilige.
Nein. Weil das führt zu ganz großen Problemen, Sam. Sowas, es ist nett, sowas mal zu machen. Wenn jemand eine harte Zeit hat oder das Ausnahme, man muss nicht ständig Leute auf ihre Fehler hinweisen, um Gottes Willen. Aber wenn du insgesamt das Gefühl hast, irgendwas ist gerade ungerecht oder nicht richtig oder du möchtest etwas anders haben, dann ist das gesund, das anzusprechen. Das habe ich in der Therapie gelernt. Deswegen kann ich das mit vollster Überzeugung sagen. Früher wäre ich unsicher gewesen.
Mhm.
So, ne? Das dann irgendwie anzusprechen und ja, Harmonie
ja,
zu brechen. Weil
ja
kann auch sein, dass die andere
an.
Person das echt scheiße findet, dass du das ansprichst. Das kann sehr gut passieren. Und diese Situation wollte ich nicht. Und die muss ich jetzt halt in Kauf nehmen.
Ja, manchmal ist es halt unangenehm. Aber manchmal, ich liebe das, wenn man was anspricht und ich habe auch so ein Ding. Ja, erzähl ich gleich. Ich liebe das, wenn man das so anspricht und sagt, ach so, ja klar, kein Problem, mache ich. Das mag
ja.
ich voll.
Ja,
und sagt, Mann. Ja, denke ich dran. Ja, hast du recht, habe ich vergessen. Und denke mir aber so, das passiert leider nicht so oft. Immer so, oh, jetzt stell dich doch nicht so an. Meine Güte, ja genau. Wir leben im Katalog. Das ist hier immer so ein Spruch. Wir leben im Katalog. Du willst auch im Katalog leben, ne? Weil in Ordnung und so.
Ich hatte auch ein richtig, richtig langes Gespräch mal mit einer KI darüber. Über Ordnungsbedürfnis zu Hause. Da wurde ich allerdings tatsächlich von der KI ein bisschen gebremst. Da habe ich gedacht, das muss ich nochmal mit einem echten Menschen besprechen. Weil
das,
wenn ich sauer bin, ne, dann verbinde ich ganz oft, oh Gott, damit werde ich mich jetzt so unsympathisch machen, wenn ich das sage.
Was denn?
Ich verbinde Unordnung, also jetzt, wenn jemand nicht seine Sachen wegräumt zum Beispiel, ne? Oder sagen wir jetzt mal, jemand kocht immer und räumt das nicht weg oder sowas, verbinde ich das mit nicht erwachsen sein. Also das ist eine Wertung in meinem Kopf. Das ist also jetzt nicht, wenn man das mal nicht macht, aber wenn jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt mal von uns weg, ja, da lebt jetzt ein Haushalt, da lebt jetzt eine Frau mit einem Mann zusammen als Beispiel und eine dieser beiden Personen hat ein größeres Ordnungsbedürfnis als das andere und die andere Person, die lässt halt Sachen liegen oder sagt, ja mein Gott, dann macht man das halt morgen früh oder whatever, dann ist da in meinem Kopf dieses, ja, aber das hat doch was mit Verantwortung zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwie koche und ich bin nicht in einer Ausnahmesituation und habe gerade meine Tage oder bin krank, dann räume ich das danach doch weg.
Ich bin da auch so gepolt wie du. Mir ist es auch sehr wichtig, dass das abends ordentlich ist. aber ich habe gelernt, dass die Menschen da ganz unterschiedlicher Natur sind.
Ja, das hat dann KI, ich sag das immer noch dazu, das hat kein Mensch zu mir gesagt, das hat KI zu mir gesagt, trotzdem habe ich drüber nachgedacht, dass ich das nicht gleichsetzen kann. Ich kann nicht einen Maßstab für Ordnung haben und sagen, ab diesem Maßstab ist das jetzt verantwortungsvoll und erwachsen. Menschen haben ein unterschiedliches Ordnungsbedürfnis und in einem gemeinsamen Haushalt muss man da einfach einen gemeinsamen Weg finden. Wobei es mir sich auch nicht so gut anfühlt, das zu sagen, Sam, weil ich glaube, dass da draußen auch es nicht häufig in vor allen Dingen in Beziehungen oder auch in Familienkonstrukten nicht einfach nur um unterschiedliche Ordnungsbedürfnisse geht, sondern ich glaube, da geht es auch ganz häufig um Mental Load und Verantwortung. Also es sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe, die man jetzt nicht zu sehr vermischen darf. Nicht, dass jetzt hier wir haben ja hauptsächlich Frauen, die hier zuhören, 1000 Frauen denken, oh scheiße, da darf ich ja gar nichts sagen, weil da haben wir einfach ein unterschiedliches Bedürfnis. Ja, dann sind halt Maden im Müll.
Da muss ja jeder seine persönliche Grenze oder man muss einen Mittelweg finden. Und ich finde, da das Konzept oder das Reindenken in eine Zweck-WG ganz hilfreich. Wie verhalte ich mich in einer Zweck-WG? Da mache ich ja im Bestfall auch, dass es oder in einem Hostel oder so. Dann hinterlasse ich das ja auch so, wie ich es vorgefunden habe. Und das, ja, finde ich, ist der Maßstab, so, damit es der andere, die andere Person nicht so schwer hat. Ich sag ganz ehrlich, wenn die Küche chaotisch ist, dann kriege ich einen Kloppi. Das ist, reizt mich einfach auf so eine ganz negative Art und Weise und es hemmt mich sogar tatsächlich, was in der Küche zu machen. Vielleicht hätte ich ja noch Lust gehabt, einen Nachtisch zu zaubern oder weiß der Geier was. Aber ich habe gar keinen Bock, weil ich sehe die ganzen Aufgaben. Und das finde ich
total. Man muss dann erstmal arbeiten, bevor man anfangen kann zu kochen. Und dann macht man ja vielleicht die Arbeit von jemand anderem gerade.
Genau, und da kommt diese Gerechtigkeitstabelle, die ich stets in meinem Kopf habe. Ich denke mir ja ganz oft, ich wünschte, ich hätte eine Schachuhr. Ich finde, das ist mit Kind noch mal krasser. Eine digitale Schachuhr, wo ich draufdrücken kann, um zu tracken, was tue ich, wie lange tue ich es und wie viel tut die andere Person.
Ja, ich muss aber sagen, auch wieder ich schwierig. Auch nicht von, es ist mir unangenehm, aber ich kann mich nicht davon freisprechen. Das ist bei mir genauso. Da habe ich ja jetzt gelernt, eigentlich sollte man keine Liste führen, sondern kommunizieren. Das muss aber auch möglich sein. Das ist ja auch nicht überall möglich, ne? Im Sinne von, man darf zwar ein unterschiedliches Ordnungsbedürfnis haben, aber nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass mir gewisse Dinge wichtig sind. Und dann muss man drüber sprechen und sagen, hey, das und das ist mir wichtig. Ist es möglich, das in diesem Haushalt so zu tun? Und dann hat natürlich jemand die Möglichkeit zu sagen, nein, mir ist was anderes möglich. Aber häufig kommt es dann ja vor, dass ja gesagt wird und dann ändern sich bei manchen Leuten aber trotzdem nichts. Ey, das klingt jetzt gerade, als ob ich übelst krass meinen Haushalt kritisiere. Hier ist gerade alles okay, haushaltsmäßig. Aber so, ich sag mal so, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, gibt's immer mal Phasen in jeder Beziehung, wo das einfach Thema ist.
Übelstes Thema. Wir haben da gestern noch drüber gesprochen und auf eine richtig, richtig gute Art, ehrlich gesagt, weil ich das auch nochmal gesagt habe, so mich reizt, ich bin gerade total überstimuliert, mich reizt gerade, wie die Küche aussieht und was ist eigentlich das da zum Teufel auf der Spüle? Ich habe da gar keinen Bock drauf, es nervt mich. Und dann haben wir da so ganz normal drüber gesprochen, auch über unterschiedliche Ordnungsbedürfnisse und dann meinte er mag das eigentlich voll gerne, wenn ganz viel Zeugs auf dem Tisch steht und dann ist da so für ihn eine kleine Ecke freigeräumt, da steht dann so sein Tee und das, was er halt braucht und dass er das eigentlich inspirierend findet, wenn überall irgendwie ein bisschen was rumsteht. Und ich denke,
das beneide ich so sehr.
Ich finde es so belastend.
Mein Nervensystem so piu, 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 piu.
Ja, nee, der findet das richtig toll und der sagt immer, ich will alles hinter verschlossenen Sachen haben und er will alles offensichtlich sehen. Verstehst du? Und da ist das schon richtig Konfliktpotenzial.
Nee, also bei mir kann auch, da können einfach glatte Schranktüren vor allem davor sein. Ich gehe gerne in andere Wohnungen von anderen Leuten, da kann ganz viel Klimbim sein. Aber ja, zu Hause ist
das. Und ich bin noch nicht mal so eine ordentliche, ne? Ich bin wirklich gar nicht so eine ordentliche. Ich bin so eine richtige normale Leberin.
Ich bin auch normal. Ich bin auch normal, würde ich sagen.
Normal das in Anführungszeichen, ne? Wir sagen jetzt, also das ist nicht überkandidelt.
Okay, stimmt, normal,
hier.
Stimmt, das Wort normal soll man ja gar nicht benutzen.
Nee, also durchschnittlich. Sauber.
Genau, ja, ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen durchschnittlich. Ja, aber ich merke dann aber auch manchmal, Sam, ich habe aber auch unterschiedliche Ansprüche je nach Zyklusphase. Muss ich dazu sagen, ne?
100%. Weil zum Stress auch.
Genau, weil das ist ja zum Beispiel so, wenn ich jetzt zum Beispiel so um den Eisprung rum bin, dann habe ich ja relativ viel Energie. Das bedeutet viele Dinge, die da so gemacht werden müssen, damit alles geregelt ist, sage ich jetzt mal, die fallen mir ja viel leichter. Da hänge ich nochmal kurz die Wäsche auf, da denke ich gar nicht groß, so weißt du, mache ich mir kurz ein Hörbuch an, ist doch gar kein Problem. Und so die Woche vor der Periode zum Beispiel sind es Sachen, die mich unfassbar viel Kraft kosten, weil da wenig Akku ist einfach. Mhm. Und dann, das musste ich jetzt auch lernen, kann man ja fragen. Weil wenn du eine Liste im Kopf hast, dann überlegst du ja immer, ist das jetzt gerecht oder nicht oder whatever. Und dann kann man ja einfach fragen, weißt du? Zum Beispiel heute Morgen, als ich geflippt bin. Naja, und da hat mein Freund mich zum Beispiel gefragt, gibt's irgendwas, was ich dir Gutes tun kann?
Auch süß.
Und dann habe ich gesagt, den Hund heute übernehmen. Hab richtig so Bauchschmerzen gekriegt, weil wenn das heute mich jemand fragen würde, würde mir das ja richtig schlechte Gefühle machen. Ich schließe ja immer von mir auf andere. Aber das muss ja gar nicht heißen, dass der andere heute genauso im Arsch ist. Kann ja sein, dass der sagt, ja, kein Problem. Hat er gesagt, kein Problem. Und bei uns ist immer so, der Letzte, der aufsteht, macht das Bett. Und dann hat er gesagt, mach gleich nicht das Bett, ich mach gleich das Bett. Also er hat mir den Hund abgenommen, hat dann noch gesagt, ich mach gleich das Bett für dich. Und dann habe ich gedacht, dumm, Jaco, du hast echt PMS. Du machst die Leute zu schlechteren Menschen, als sie sind.
Aber voll süß.
Ja, das war sehr süß.
Virtuelles Herz an Kevin.
Ja.
Das ist richtig cute.
Ein Millennial-Herz oder ein Gen-Z-Herz?
Millennial-Herz, Gen Z, mein Gott, weiß
ich versuch's
nicht.
Grade,
ich habe Mikro in der Hand.
Ich versuch's gerade schon wieder, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich verstehe auch nicht, warum wir das jetzt so kompliziert
machen. Ich glaube, ich mache ein koreanisches Herz. Pass auf, ich mache ein koreanisches Herz. Einfach Zeigefinger an Daumen.
Ach so, so mit zwei Fingern in einer Hand.
Genau.
Ah, okay, das kenne ich gar nicht.
Das ist das. Doch, da gibt's auch das Real, da gibt's sogar ein Emoji zu. Das benutze ich sehr gerne.
Warte,
das habe ich früher gelernt. Da gibt es ein Emoji zu.
Ich möchte, kannst du mir das schicken oder geht das gerade nicht?
Ich schicke dir das.
Ich
schicke dir das
jetzt. Ich will wissen, wovon du redest.
Wir hatten früher im Studium Erasmus-Studierende aus Korea. Boah, da habe ich einen Self-Cringe-Moment. Jaco, pass auf. Ich hatte da einen und ich bin mit dem immer oft nach Hause gegangen und der war voll cool. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, kommst du eigentlich aus Nord- oder Südkorea? Peinlich. So, und dann sagt er zu mir, ich habe noch nie einen Mensch aus Nordkorea gesehen. Ich war so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich gefragt irgendwie? So, kein Mensch, als ob ein Mensch aus Nordkorea in Hildesheim mit studiert. Hatte ich neulich so einen Self-Cringe-Moment, der dann mir
du
wieder aufgekommen
doch noch,
ist.
Du hattest doch noch keine Ahnung, wie schlimm die Welt ist.
Ich hatte keine Ahnung. Hier, das
du hast noch gesagt, im Sommer reise ich vielleicht mal nach Nordkorea, hättest du gesagt.
Ja. Oh, Nordkorea habe ich ja noch nie gesehen, ja.
What the fuck?
Das ist ein Herz.
Ich schwöre bei Gott, wenn mir jemand diese Smiley schickt, dann
was hast du, Nase geklaut?
So, so wie wenn man so kocht und so sagt, oh, und dann macht man so die Hand so hoch. So,
oh, süß, ja.
So habe ich gedacht.
Nein, das ist ein Herz. Wir packen das in die Infobeschreibung irgendwo mit rein oder in den Titel, whatever.
Okay, wieder was gelernt.
Ja, ich habe das neulich auch bei Instagram irgendwo gesehen, im Reel, dass Leute sich gefragt haben, was das ist. Da hatte ich Glück, da hatte ich viele Vorkenntnisse wegen meinem koreanischen Freund.
Ich kenne mich aus mit Korea. Nordkorea, Südkorea, frag mich alles.
Ist so ganz peinlich, aber naja, egal.
Werbung. Wenn Sam und ich über Snacks reden, dann reden wir meistens über Koro. Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist ein richtig geiler Online-Shop mit richtig geilen Snacks. Also egal, was ihr braucht, ne? Ob ihr jetzt Reis braucht oder Nudeln. Und zwar nicht nur normale Nudeln, sondern auch so Kichererbsennudeln, Erbsennudeln, was auch immer ihr braucht. Oder Nüsse, Nussmusse, Nussmischungen. Aber auch Süßes sowie salziges Sachen zum Kochen und Backen. Bei Koro findet ihr wirklich alles von, sage ich jetzt mal, dem süßen Zahn bis hin zum herzhaften Käseliebhaber. Da wird wirklich jeder fündig. Und das meiste gibt es dort in großen Verpackungen, ne? Also da müsst ihr nicht so oft bestellen. Ihr spart ein bisschen Verpackung, ein bisschen Aufwand, was zu besorgen und könnt euch dann einfach zum Beispiel mal 5 Kilo Basmati-Reis bestellen oder 1 Kilogramm irgendeine geile Nuss-Schokomischung. Und Sam und ich snacken uns da so durchs Regal. Und Sam, hast du diesen Monat was Geiles bei Koro gefunden?
Ja, das ist neu, glaube ich. Das ist das Protein Powder Smooth Chocolate in vegan. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Und wenn ich so nachmittags, habe ich ganz oft so einen Downer. Und dann mache ich mir hier 400 Milliliter Wasser oder Milch oder 50-50. Dann mache ich da 30 Gramm Dings rein, Puder. Bisschen weniger tatsächlich auch immer so ein bisschen. Und dann genieße ich das so krass mit Eiswürfeln. Das ist einfach richtig, richtig nice. Es macht mich satt, es schmeckt nicht ekelhaft und es ist so dieser süße Zahn ist weg. Und das ist gar nicht so eine große Verpackung. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, das ist so eine normale Verpackung. 300 Gramm.
Und ich kann das nur unterschreiben, Sam. Ich habe das heute Mittag in meinen griechischen Joghurt reingerührt.
So, guck.
Ja, das ist einfach, das hält dann noch länger satt. Das ist geil, ist ein bisschen schoki. Finde ich super geil.
Voll.
Und noch ein kleiner Tipp für die Matcha-Girls unter euch. Mango Matcha ist ja gerade, also überall auf Instagram sehe ich Mango Matcha. Mango Matcha schmeckt ja auch einfach richtig geil. Und kleiner Tipp, das habe ich auf koro.com gesehen. Da findet man nämlich manchmal auch so geile Rezeptideen. Ihr könnt einfach das Mango-Püree von Koro bestellen und das einfach in euren Matcha reinrühren. Und dann habt ihr einfach ein Mango Matcha zu Hause.
Matcha gibt's da übrigens auch für alle, die es nicht wissen. Das habe ich nämlich im Regal stehen. Und das Püree kann ich auch absolut empfehlen. Das ist mega, mega lecker und das hält sich total lange, weil da kein Luft so dran kommt. Es ist genial, schmeckt köstlich.
So, also guter Tipp für alle Leute, die dann die Mango kaufen, wie ich, und dann eine Woche im stressigen Alltag sie vergessen und dann weinen sie, weil sie die gute alte Mango für 200 Euro leider haben vergammeln lassen. Das passiert dann nämlich nicht.
Ist so, ist so. Also Leute, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann gönnt euch das bei Koro und wenn ihr was findet und in den Warenkorb schmeißt, dann könnt ihr am Ende beim Checkout unseren Code einlösen. Der lautet Jack und Sam, alles groß zusammen und ausgeschrieben, so nämlich. Und damit könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Ja, wir verlinken euch das wie immer auch in den Shownotes, in unserem Linktree. Okay, liebe Jaco, hast du diese Woche einen Fun oder einen Abfaktor mit im Petto?
Ich habe einen Abfaktor. Oh, will ich da wirklich reingehen? Ja, komm kurz. Ich habe einen Abfaktor mitgebracht. Was hast du mitgebracht?
Ein Fun-Faktor. Dann lass uns mal mit dem Abfaktor anfangen.
Okay, gut. Dann kommt jetzt der
Abfaktor.
Ach so, Sam, vorab übrigens, ich habe gestern Morgen die Kommentare zu unserer neuen Podcast-Folge gelesen und das Fun-Up-Faktor-Intro kam extrem gut an. Manche Leute haben es sich sogar als Klingelton gewünscht. Also wir haben nur Nachrichten zu dieser Sequenz bekommen. Ich habe die Sam geschickt, sie hat nur geschrieben, mein Puls geht hoch. Mehr habe ich nicht bekommen.
Ja. Ja, mein Puls ist übelst hochgegangen und ihr findet das witzig und gut.
Ich fand's auch richtig witzig. Kevin hat richtig laut gelacht und ich dachte, wir hätten was richtig Witziges gesagt im Podcast. Also nee, ich habe gerade die beiden Intros übereinander gelegt.
Okay, das finde ich doch gut. Naja, wenn wir mal zwischendurch wieder so ein Mittelding haben, dann machen wir das wieder so.
Ja, also Sam, mein Abfaktor ist diese Woche, ich war beim Hausarzt und ich will jetzt hier auf gar keinen Fall ein ÄrztInnen-Shaming oder sowas machen, aber können wir bitte einmal darüber reden, wie schwierig es ist, eine gute Hausarztpraxis zu bekommen?
Ich habe keine. Ich hab keine.
Also wirklich. Also wenn ich um mich rum zuhöre, war gerade bei meiner hier Schwiegerfamilie am Wochenende. Die sind nämlich bei einem Hausarzt, bei dem ich vorher auch war. Und mit dem hatte ich mich auch schon mal so ein bisschen angelegt einfach. Ne, da hatte ich ich hatte quasi niedrigen Eisenwert, aber so 2 Punkte, bevor es als Mangel galt. Ne?
Ja.
Und ich habe dem dann aber gesagt, dass ich Supplemente überhaupt nicht vertrage und dass das bei mir auch nie was gewirkt hat und dass ich deswegen alle 2 Jahre immer eine Infusion bekomme. Dementsprechend komme ich natürlich schon dann, wenn die Werte so sind, weil ich weiß, okay, ab jetzt geht's nur noch steil bergab. Ne? Mhm. Hat er gesagt, nö, kriegen sie nicht. Können wiederkommen, ja, wenn sie einen richtigen Mangel haben. Da habe ich gesagt, okay, also soll ich wiederkommen, wenn es mir schlecht geht und ich Symptome habe? Hat er gesagt, ja. Hat er ja gesagt. Und das war so, okay, er hat sich an die Forschung, ich verstehe, ne, er hat da seine Grenzen, aber deswegen habe ich das nie so richtig, richtig doll negativ bewertet, habe einfach nur gedacht, okay, ich verstehe, warum du das machst, aber ich hatte eben auch schon Hausärztinnen, die da einfach kulanter sind und einfach dem mir als Patientin zugehört haben und mich auch ernst genommen haben, wenn ich sage, ich kriege das regelmäßig, das sinkt eh ab und sowas. Weißt du, das ist bei mir so oder so. Mm. Aber gut, okay, habe ich akzeptiert, aber dann habe ich mich mit meiner Schwiegerfamilie unterhalten und die meinten so, ja, das ist ganz schlimm da auch aktuell. Die Oma quasi der Familie, die braucht hier Thrombosestrümpfe und so, die hat er jetzt einfach nicht aufgeschrieben. Also der gibt Sachen einfach nicht raus, die benötigt werden. Also da ist eine 85-jährige Frau, die hat Probleme mit Wasser in den Beinen und die kriegt keine Stützstrümpfe verschrieben und sowas, weißt du? Und so verschiedene Sachen irgendwie. Und das sind irgendwie, ach, keine Ahnung, frag mich nicht. Naja, auf jeden Fall war ich jetzt bei meinem neuen Hausarzt. Da war ich jetzt auch schon zum dritten Mal. Und was soll ich dir sagen, Sam? Der hat nicht so richtig Bock. Der hat nicht so richtig Bock.
Wie alt ist der? Gerade aus dem Studium oder
so,
schon?
Ja, OP? So alt wie wir. Der ist so alt wie wir, der hat die Praxis
und
von meinem Vater
übernommen.
Nee, der wirkt total gestresst. Ich weiß nicht, ob der private Probleme hat oder so, aber der kommt rein und du denkst schon so, oh, hier störe ich aber nicht so lange. Weißt du? So. Mhm. Also noch, es war bis dato, also es ist immer noch alles professionell ausgedrückt und so, aber du hast jetzt das, du weißt jetzt so, okay, Empathie werde ich jetzt hier gerade nicht bekommen. So.
Mhm.
Ja, und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke letztens, weil ich habe aktuell ein Symptom und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich habe dieses Symptom schon sehr, sehr lange, also schon über Jahre und ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, aber das ist sehr, sehr, sehr viel doller geworden. Ich habe nämlich so Extrasystolen, also zusätzliche Herzschläge. Und das ist für manche Leute, die da noch nie was von gehört haben, für die klingt das dann immer ganz furchtbar, wenn die mir an den Puls fassen. Oh mein Gott, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Nein, das ist was eigentlich relativ normal ist. Das haben super viele Leute. Das kriegt man oft gar nicht so mit. Bei mir war das einfach nur ein bisschen ausgeprägter. Das kann aber auch durch Stress und Nervensystem und Hormonschwankungen und so kann das einfach sein.
Mhm.
Aber in letzter Zeit ist das doller geworden, es hat sich verändert, also fühlt sich jetzt anders an, das fühlt sich doller an und das ist auch nicht mal irgendwie zweimal in der Minute, sondern es ist, wenn ich jetzt abends auf dem Sofa liege, schon so jeder vierte, fünfte Herzschlag, wo das Herz so kurz hängen bleibt und dann ganz doll schlägt und es fühlt sich einfach nicht schön, also ich weiß, dass es noch normal sein könnte oder einen Auslöser haben kann, der nicht gefährlich ist. Aber ich möchte einfach gerne, dass da einmal ein Kardiologe drauf guckt.
Verstehe ich gut. Das hätte ich auch so gewollt. Ja.
Einfach nur um.
Oder Langzeit-EKG.
Genau,
oder
eigentlich wollte ich gerne ein Langzeit-EKG machen. Und deswegen bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne ein Langzeit-EKG machen. Ich dachte, das macht ein Hausarzt. Aber ich habe dann gelernt, nee, das machen nur Kardiologen. Und dann hat er gesagt, so, ja, ich mache gleich ein normales und dann gucken wir mal. Ja, und dann bin ich halt da reingegangen. Dann hat sie, ich glaube, eine Minute ein EKG gemacht, als ich im Liegen war. Ich muss dazu auch sagen, es war jetzt früh morgens, es wird abends oft richtig doll bei mir, ne? Und ich habe es aber trotzdem gespürt, als ich da lag, ne? Aber er meinte dann, es wäre absolut unauffällig und ich habe dann mich etwas länger mit ihm unterhalten, aber er hat gesagt, nö, ich kriege keine Überweisung. Das würde er nicht als Grund sehen, dass er mich überweist und dann hat er zum Abschluss noch gesagt, ich sollte wiederkommen, wenn ich irgendwie dann merke, dass es doller wird und ich das irgendwie in Ruhe merke. Also er hat dann nochmal alles wiederholt, was ich am Anfang eigentlich gesagt habe, was ich habe. Und
okay. Ich
finde das ein bisschen schade. Ich würde das gerne mal, vielleicht hört hier ja sogar jemand zu irgendwie, der eine Allgemeinmedizinerin oder sowas. Ich würde das gerne mal verstehen, sind Hausärzte in so kassenärztlichen Praxen, stehen die irgendwie unter so beschissenen Bedingungen? Also müssen die so knapp haushalten, dass das so ein krasser Unterschied ist? Weil ich bin zum Beispiel auch schon als Selbstzahlerin in eine Privatpraxis gegangen, ist mir komplett klar, dass man in einer Privatpraxis komplett anders behandelt wird, weil da ganz anders abgerechnet werden kann. Aber alleine dieses Gefühl zu bekommen, dass ich ernst genommen werde. Das könnte ich ja auch auf anderem Wege kriegen. Wenn mir jemand sagt, tut mir leid, Frau Wittenberg, das wird hier so und so abgerechnet, da müssten wir bis da und da warten. So, also das kann man mir auch nett mitteilen.
Mhm.
Und nicht ja. sagen, sie
das
haben
hatte
kein
ich
Problem.
Nämlich mal mit Eisenfusion weißt du? Und Eisendingen. In der Schwangerschaft hatte ich auch schweren Eisenmangel. Und dann hat sie gesagt, nee, kann ich dir noch nicht verschreiben, da bist du noch einen Punkt zu weit drüber oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreibst du mir auf ein Selbstzahlerrezept oder schreib mir auf, was ich mir kaufen kann, damit es mir halt besser geht. Weißt du, da wusste ich, die sind reglementiert, obwohl ich gemerkt habe, dass ich Eisenmangel habe. Das ja. merkt man ja auch manchmal. Und auch in der Schwangerschaft super doll gemerkt. Und da hat sie gesagt, das kann ich Ihnen noch nicht aufschreiben. Und dann bin ich irgendwie runtergerutscht und meinte sie, oh, jetzt kann ich Ihnen das und das verschreiben. Und ich war so,
ja, das
okay,
ist,
krass.
Wenn das nicht kommuniziert ist, dann verstehe ich das ja auch. Also zu mir könnte man ja. noch immer sagen, das müssten Sie jetzt an dieser Stelle noch selbst bezahlen. Wir müssen jetzt bis da und da warten dafür, dass das die Kasse übernimmt, mir die Wahl geben oder irgendwas. Also mir geht's wirklich auch ein bisschen um die Kommunikation. Hab nur wirklich häufig das Gefühl in allgemeinen Arztpraxen, also ich habe das schon nicht immer, ne? Also ich schere hier nicht alle über einen Kamm, das will ich nochmal sagen. Aber oft, dass ich da rauskomme und mich wirklich gar nicht ernst genommen gefühlt habe. Mhm. Aber ich gehe ja nicht einfach aus Spaß zum Arzt. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich nichts zu tun. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß. Ich habe damals auch mal mit so ein paar Medizinern bekannt, das waren Bekannte halt, und das erinnere ich noch sehr gut, wie einer davon sagte, boah, die Leute gehen zum Arzt wegen so einem Scheiß, es ist so lächerlich. Und ich war so, oh mein Gott, krass. Einfach voll das Wertesystem drin.
Voll.
Und da habe ich mich damals schon gefragt, gibt es eigentlich sowas wie Empathie im Medizinstudium? Oder ist das,
nein,
das außen vor gelassen?
Ja, ja. Ich möchte doch nur ins Grace Memorial.
Ich finde es irgendwie.
Wo 10 Ärzte kommen und sagen, wir werden ihr Problem finden und wenn wir die Nacht durchmachen. Das wäre doch schön.
Ich würde es nochmal woanders probieren am Ende des Tages. Ich habe das bei einer Freundin gehabt. Die hatte auch so, sie hat erzählt, dass sie so sie hat das mal Herzstolperer genannt. Ob ich das auch kenne? Ich so, nee, kenne ich nicht. Oder es ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Und bei ihr wurde dann Bluthochdruck festgestellt und das war voll gut, dass sie das
einfach
erkannt
mal
haben.
Durchchecken, weißt?
Ja.
So. Und ja, irgendwie. Aber ja, ich weiß natürlich auch nicht, wie der Alltag da aussieht, ne? Und mit wem die sich so rumschlagen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich bin schon eine nette Patientin, die das auch logisch erklärt, warum sie gerade da ist. Ich würde schon sagen, dass das dann auch Sinn macht, was ich da sage. Weißt du, ich sage dann ja auch
nicht, ein bisschen übertreiben,
ich habe einen Herzfehler, oh mein Gott, sondern ich sage, das macht mir Sorgen, ich würde es gerne abgeklärt haben. Und ich finde, es ist einfach eine valide Aussage.
Vielleicht bist du zu logisch, vielleicht musst du schon mehr sagen, so, boah, ich habe irgendwie auch Stechen dabei in der Brust.
Ja, vielleicht muss man übertreiben.
Früher habe ich immer ein bisschen übertrieben, weil die dich sonst nicht ernst genommen haben.
Ja,
auch
weil du einen
Pilz
Attest
und Blasenentzündung. Ja, auch da, aber man musste immer so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ja.
Weißt du?
Ja, das stimmt allerdings.
Ich weiß zu mir, dass ich immer so ein bisschen noch, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe 39,5 Fieber statt 39. Weißt du, weil ich gedacht habe, ist nicht doll genug.
Ja, weil man eventuell sonst rausgeschickt wird, obwohl man selbst in sich spürt, da ist was, was gerade, da brauche ich mal Hilfe.
Ja, genau so ist das. Und da muss man, also so war es genauso, wie man einfach auch zwischendurch auf Tränendrüse drückt, um irgendwie voranzukommen im Leben.
Ja, so. Man muss ja auch irgendwie für sich sorgen. So. Vielleicht sollte ich das mal mehr tun.
Früher so.
Und das an nicht kleiner sondern
übertreiben. Genau. Einfach so sagen, ey, ich habe da wirklich ganz starke Schmerzen in der linken Brustseite oder in der rechten.
Ja. Aber zum Ausgleich muss ich sagen, Sam, ich war auch letzte Woche in der neuen Gynäkologie und das war ja eine sowas von grandiose Ärztin. Oh Gott, ich habe mich so wohl gefühlt da. Wunderschön.
Krass.
Also,
ja, also wenn das jemand sagt, das ist toll.
Ja, deswegen.
Über die Ärztin.
Ja.
Das ist schon besonders. Weil Gynäkologie finde ich auch ganz schwierig. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich habe ja letztes Jahr das erste Mal eine gute Gynäkologin gehabt. Davor wirklich Schrott, 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 schlimm, schlimm, schlimm. 10 Jahre lang Pilzinfektion gehabt, Blasenentzündung, da alle haben mit den Augen gerollt.
Ich werde es nie vergessen, wie du mitbekommen hast, dass eine Ärztin gesagt hat, ist das schon wieder Frau Keshani?
Genau so hat sie das gesagt. Und das war so, hä? Ja. Das geht dich doch nichts an, ich komme doch nicht. Und dann gehst du zu einer anderen Ärztin, die sagt, ja, manchmal sieht man nichts, aber man hat starke Beschwerden. Wir geben ihnen jetzt prophylaktisch das und machen noch diese Darmaufbaukur. Und wenn, ey, wenn ein Arzt sagt oder eine Ärztin sagt so, und dann kommen sie in 6 Wochen, nochmal wieder. Leute, da kommt mir eine Glücksträne über die Wangen gekullert.
Ja, ja, so, oh mein Gott. Lass jetzt, ja, kümmert sich jemand um mich.
Ja. Genau, so ist das.
Ja,
ja, ich wünsche dir eine gute Hausarzterfahrung.
Ja, ich muss das einmal irgendwie sagen. Ich fühle mich dann auch immer irgendwie so ein bisschen blöd, weil ich natürlich auch nicht weiß, so was die Leute da. Aber weißt du, das ist so ein bisschen, finde ich, auch wie im Service. Ich verstehe komplett, dass Leute sich da mit richtig beschissenen Leuten auseinandersetzen müssen und dass es dann bestimmt auch schwierig ist, irgendwie vielleicht eine halbe Stunde später wieder ein Lächeln aufzusetzen, aber am Ende kann dann die Person, die dann neu reinkommt, auch nichts dafür und muss trotzdem dasselbe Maß an Ernsthaftigkeit und Respekt bekommen, ne?
Absolut, ja.
Ja. Naja, gut. Sam, lass uns rübergehen zu den schönen Dingen des Lebens und zwar zu deinem, ja, Fun-Faktor. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor.
Die Autogeschichte geht weiter.
Nein, okay. Aber warte, wir sind ja im Fun-Faktor. Okay.
Wir sind im Fun-Faktor. Ja. Pass auf. Der letzte Stand war ja einfach, dass ich das Auto, was ich gekauft habe, nicht bekommen habe und dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich mein Geld wieder bekomme. So, und damit war das Thema Auto für mich durch. Ich wollte nicht mehr. Ich habe gedacht, Leute, nee, ich möchte kein Auto mehr. Ich möchte es nicht mehr. Ich kaufe mir ein Pferd irgendwann.
Ich fahre, ja, so. du reitest jetzt.
Ich reite bald. Ich weiß nicht, ich glaube, Pferde sind teurer als das Auto, aber ich weiß nicht genau. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hänge das jetzt mal an den Nagel. So, und dann schickt mir der Mann meiner Mama, der hört diese Folge auch, liebe Grüße gehen raus, schickt mir so ein Auto und sagt, den gucke ich mir heute um 17 Uhr für dich an. Und ich dachte mir so, ach Mensch, das ist ja aber eine tolle Geschichte. Da freue ich mich aber. Dann ist er da hingefahren und ich hatte das so im Hinterkopf und dann dachte ich so, ja, also von den Angaben her sieht das alles ganz toll aus. Und dann hat er sich den angeguckt, rief mich an, meinte, ich habe hier ein richtig gutes Bauchgefühl, ist sogar günstiger und das hat er noch und jenes hat er noch. Und dann meinte er, ich würde da zuschlagen. Habe ich gesagt, weißt du was, da vertraue ich dir aber mal, da schlagen wir jetzt mal zu. Und dann meinte er so, könntest du das jetzt gerade direkt überweisen? Dann habe ich gesagt, na klar, das mache ich doch gleich. Habe dann einfach ins Blaue hinaus Geld an irgendeine fremde Person überwiesen und habe ein Auto gekauft.
Ach,
und das hole ich jetzt diese Woche ab. Und es hat viel mehr Ausstattung als das, was ich vorher hatte. Es hat zwar ein paar Kilometer mehr runter. Es war viel näher dran. Das war aus dem Kreis Minden-Lübbecke, ne? Da stand das, ist vom Privat gekauft und hat alles, was ich wollte. Alles, nahezu alles, was ich wollte. Und es hat 2.500 Euro weniger gekostet auch noch, was ich krass
geil
finde.
Ja.
Und er hat es einfach schon an dem Tag abgeholt. Ich melde das morgen an, das Teil. Fahre dann jetzt wieder nach 3232 Lübbecke und fahre dann mit meiner eigenen Karre wieder zurück nach Hamburg. Nach Hamburg City. Kannst du dir das vorstellen?
Fährst du alleine mit der kleinen Krabbe?
Nee, das traue ich mich nicht, weil die rastet richtig aus. Also 15 Minuten Autofahrt geht. Nee, der Papa kommt mit. Also der holt.
Okay.
Auf jeden Fall das Auto mit ab dann.
Ja,
das
krass, Glückwunsch,
so
Sam.
Ey, unnormal Glückwunsch. Ich finde es so krass, einfach so ein Premium-Auto, viel besser, viel gepflegter, so krass sauber. Das war so ein Pedant, der das vorher hatte. Das war so, es ist geleckt. Es sieht einfach aus wie neu von innen.
Geil.
Und das ist einfach nur krass, weil jetzt habe ich Mobilität. Ich habe alleine in der letzten Woche für Carsharing 60 Euro ausgegeben. Und das mache ich ungefähr einmal in der Woche, weil irgendwas besorgt werden muss mit dem Auto, Kiste Wasser, dies, jenes, keine Ahnung, dies, das, Ananas, bei Blumenerde, das, was ich halt so nicht mitkriege in den Öffis mit Kind und so.
Ja.
Und jetzt habe ich diese Zusatzkosten nicht mehr. Also ich habe jetzt andere Kosten, ist mir total klar, Sprit und so ist teuer und so weiter. Aber ich bin
ja, du steigst ein in einer schlechten Spritwoche.
Ja, ich weiß, das ist ganz doof. Aber auf der anderen Seite, Jaco, weißt du, was so geil an der ganzen Geschichte ist? Ich kann meinen Kinderwagen da drin parken. Ich muss den nicht in den vierten Stock hochhieven. Wie geil ist das bitte? Darauf habe ich wirklich gewartet, dass ich einen neuen Ort habe, wo ich Stuff von mir parken kann.
Das ist richtig gut. Das war auch voll eye-opening, als du das zu mir gesagt hast, dass du ja jedes Mal diesen Kinderwagen aus dem vierten, bist du vierter Stock?
Ja.
Aus dem vierten Stock runter und hochschleppen muss. Das ist natürlich geil. Gehst du unten ans Auto, zack, Kofferraum auf. Da ist der Rennwagen.
Ich habe das Gestell oft unten gelassen und angeschlossen. Das Schloss wurde jetzt geklaut. Aha. Gut, dass ich nicht alles unten stehen lasse. Und ich will aber diese Babywanne und so, ich will das nicht im Hausflur haben, weil da sehe ich regelmäßig Mäuse oder es hat nach Pipi gerochen und das kann ich nicht. Also das ist mein Baby. Das darf nicht in diese Ekelhaftigkeit reingehen. Genau, deswegen bin ich da total zufrieden und freue mich einfach so, dass es so positiv jetzt ausgegangen ist für mich. Da freue ich mich wirklich, obwohl ich dieses Kapitel zumachen wollte.
Schön, genau. Das freut mich richtig doll.
Ja, mich auch. So, wollen wir jetzt rübergehen zum Zettel ziehen, liebe Jaco?
Das können wir machen. Ich möchte dir nur auch noch die Alternative bieten, dass ich einen kleinen Kummerkasten mitgebracht habe.
Da bin ich doch offen für. Da habe ich große Lust drauf.
Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht. Nee, ich habe eine Nachricht bekommen von einer adeligen Zuhörerin, die gesagt hat, Jaco, das gibt's ja nicht. Die Problematik mit der Schwester. Also wir hatten ja letztens gesprochen über die eine, die in einer Beziehung war und die Schwester will ganz viel Kontakt und so. Ich habe quasi das Problem andersrum. Und ich finde, dass man das so nicht ausdrücken kann, nachdem ich ihr Problem gelesen habe, aber ich dachte, ich bring's trotzdem mal mit und wir quatschen mal kurz darüber.
Finde ich gut. Gerne.
Hallo liebe Jaco, hallo liebe Sam. Ich schreibe euch anonym, weil ich gerade in einer Situation stecke, bei der ich selbst nicht mehr weiß, ob ich übertreibe oder ob meine Gefühle total berechtigt sind. Ich, in Klammern 24, wohne seit etwa einem Jahr bei der Familie meines Freundes, in Klammern 30. Wir haben oben zwei Zimmer für uns. Küche und Bad nutzen wir gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester, die 20 ist, die noch zu Hause lebt. Mein Freund ist beruflich oft mehrere Wochen oder sogar Monate weg. Direkt nachdem ich eingezogen bin, war er erst einen Monat da und dann ein halbes Jahr im Ausland. Ich habe also lange allein mit seiner Familie zusammen gewohnt. Grundsätzlich.
Krass.
Ich find's auch richtig krass. Grundsätzlich mag ich seine Familie, aber das größte Problem für mich ist seine Schwester. Für mich ist sie ganz klar die Prinzessin der Familie. Vieles richtet sich nach ihr, auch in ganz alltäglichen Situationen. Zum Beispiel bei der Badnutzung. Wenn wir beide gleichzeitig ins Bad wollen, lasse ich meistens nach, auch weil sie einfach sagt, ich will jetzt auch ins Bad, ohne das irgendwie abzusprechen. Es fühlt sich nicht wie auf Augenhöhe an. Ich habe generell ein schlechtes Gewissen, weil ich hier wohne und nicht wirklich zur Familie gehöre. Gleichzeitig merke ich, dass sie sehr unselbstständig ist. Sie war länger krank, unter anderem auch Corona, und hat dadurch viel verpasst. Aber man merkt einfach, dass sie Dinge nicht übernimmt, die sie eigentlich könnte. Sie ist extrem unordentlich, lässt Gemüsereste oder Dreck in der Küche liegen, benutzt nicht einmal die Klobürste. Selbst ihre Eltern haben ihr schon gesagt, dass sie das so nicht wollen, aber es ändert sich nicht. Am Ende mache ich oft den Dreck weg, einfach um Ruhe zu haben. Was mich emotional fast mehr belastet, in Gesprächen geht es fast immer nur um sie. Sie fragt selten, wie es anderen geht. Selbst als ihre Mutter zur Kur war und wir sie besucht haben, hat die Schwester fast ausschließlich davon erzählt, wie ihre eigene Kur damals war, statt sich einmal auf ihre Mutter zu beziehen. Dazu kommt eine sehr enge Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter. Sie ruft ihre Mama ständig an, sucht sie im Haus teilweise 10-mal am Tag und wirkt emotional fast ausschließlich auf sie fokussiert. Ich fühle mich dadurch manchmal richtig komisch, weil wir anderen ja auch da wären zum Reden, aber scheinbar gar nicht wirklich wahrgenommen werden. Diese Dynamik fühlt sich für mich seltsam und ausgrenzend an, auch wenn sie das vermutlich nicht bewusst so meint. Wenn ich Freunde zu Besuch habe, setzt sie sich oft dazu, was ich an sich nett finde, aber dann redet sie wieder hauptsächlich von sich, fragt nicht nach und nimmt sehr viel Raum ein. Dazu kommt, dass sie aktuell sehr viel Stress wegen ihrer Berufswahl hat. Sie hat ihren Abschluss gemacht und steht jetzt vor der Entscheidung für ein Studium. Man merkt total, wie sie unter Druck steckt und wie sie perfektionistisch dabei ist. Wenn man versucht, ihr zu sagen, dass sie nicht den einen perfekten Weg finden muss und dass in dieser Familie eigentlich alle schon mal etwas angefangen, abgebrochen oder später neu gewählt haben, was ja heutzutage eigentlich ziemlich normal ist, reagiert sie sehr empfindlich. Oft rennt sie dann aus dem Raum und knallt die Türen. Gespräche sind dann kaum möglich. Meine Frage an euch, wie gehe ich mit so einer Situation um, wenn Rücksichtnahme zur Dauerbelastung wird? Ist es okay, auch dann Grenzen zu setzen, wenn jemand offensichtlich gerade selbst viel Stress oder gesundheitliche Probleme hat? Und welche Rolle sollte mein Partner dabei übernehmen, wenn es um seine Familie geht? Und woran merke ich, ob ich mich nur anpassen muss oder ob diese Wohnsituation mir langfristig einfach nicht gut tut? Danke euch fürs Lesen und für eure Gedanken dazu. Ich habe jetzt sogar einen kleinen Absatz übersprungen, weil das Ganze sonst noch viel länger geworden wäre, aber ich fand, man hat jetzt aus dem, was ich erzählt habe, schon so ein kleines Bild gekriegt.
Ich möchte kurz 3 Buchstaben raushauen.
Ja.
Uff.
Uff. Das klingt voll belastend.
Übelst belastend. Meine Fresse, ist das hart.
Es gibt vielleicht noch einen kleinen Satz, der in dem Absatz, den ich nicht vorgelesen habe, wichtig ist. Da schreibt sie nämlich, wie sie sich fühlt. Sie schreibt, dass sie sehr selbstständig ist. Trotzdem fühlt sie sich oft klein, fehl am Platz und irgendwie schuldig, obwohl sie gar nicht genau weiß, wofür.
Ich könnte da nicht wohnen. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Langfristig könnte ich damit nicht wohnen. Weil guck mal, sie hat ja wirklich das sehr detailreich beschrieben, sehr bildlich, sehr anschaulich. Und da erkenne ich auf jeden Fall die Details, die man auch sieht. Weißt du?
Ja.
Und das führt ja immer dazu, also zu einer dauerhaften Frustration, auch allein das Ordnungsthema. Das sich nicht so richtig dazugehören Thema, dass
ja, du kommst in eine geschlossene Familie und das ist ja anders wie mit einem Partner zusammenziehen, wo man sagt, ich mag das so, aber ich mag das so, wie machen wir das jetzt? Du traust dich ja gar nicht so was zu sagen, wenn du so dazukommst ins Familienhaus.
Ich würde mich auch immer zurücknehmen, wenn es um die Badezimmersituation geht. Ich würde immer sagen, nee, okay, alles klar, weil ich ja die Neue bin. Ich hätte ja im Kopf gar nicht das Anrecht darauf, genau sozusagen, nee, jetzt, ich hab's aber ein bisschen eiliger gerade. Ich muss jetzt aber schneller los. Das das kann ich bei meiner Familie machen oder bei meinen Freundinnen oder bei meinem Partner. Aber wenn ich so als Neue dazugekommen bin, dann ordne ich mich tatsächlich irgendwie diskret unter.
Ja, das würde mir genauso gehen. Wahrscheinlich wäre es sogar relativ sinnstiftend, wenn man es nicht machen würde, aber das würde, also so wie ich ticke, würde
voll.
Und ich finde es auch nochmal, ich muss auch dazu sagen, ich finde es schon krass, dass sie da wohnt und der Partner ist teilweise Wochen oder Monate lang weg. Also sie hat ja gar nicht diese Brücke, die normalerweise da ist, die hilft, dich zu integrieren, sondern sie ist ja wie abgeladen. Also sie lebt ja jetzt quasi sein Leben, während er weg ist.
Schon, ja.
So, und natürlich kann man da jetzt Dinge zu sagen, wie sie sich verhalten könnte, aber mein erstes Gefühl war auch, wäre es, also außer, ne, also du, wenn du gerade zuhörst, außer du sagst jetzt, oh, gibt ja auch Leute, die sagen, ich will eigentlich die Familie von meinem Freund mitkriegen, das ist mir ganz wichtig, gibt ja auch Leute, die keine oder keine große Familie haben und dann das eigentlich wollen, dass das unbedingt funktioniert, das wäre nochmal was anderes, aber ansonsten wäre mein Gefühl, wieso wohnt ihr nicht alleine? Und du kannst einfach, während dein Freund weg ist, dein Leben leben mit deinen Freunden und deine Familie besuchen. Und wenn er da ist, ist er da.
Ist es halt auch. Und dann ist es halt auch wieder was anderes. Und ich würde sagen, damit steigt auch die Qualität, vielleicht auch die Beziehung zu der Schwiegerfamilie. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Wenn man sich vielleicht nicht ganz so oft sieht, sondern halt einfach mal punktuell und da vielleicht Austausch dann stattfindet in jegliche Richtung.
Ja.
Also ich bin immer lieber Qualität statt Quantität. Das ist, finde ich, auch bei Familienbesuchen so, weil sich das sonst ganz schnell so sich Dinge einschleichen. Und dieses Prinzessinnen-Treatment die ganze Zeit unter die Nase gerieben bekomme, weiß ich nicht, das würde mich vielleicht auch ein bisschen nerven. Vor allem, wenn man selber das Gefühl hat, die Person ist unselbstständig. Ich muss sagen, sie hat die Schwester beschrieben, ich fand die total unsympathisch.
Ja, und das ist auch, glaube ich, so eine Sache, weiß nicht, ob man da so als außenstehende Person so mit rein will, ne? Weil da stand ja auch, die Schwester ist 20, 20 ist erwachsen, aber auch frisch aus der Pubertät raus. Ich habe das auch in meinem näheren Umfeld mitbekommen. Da gab es vielleicht auch die ein oder andere Person, der hätte ich während der Pubertät eigentlich gerne zwischendurch mal einen Teller von hinten auf den Kopf gehauen, weil ich gedacht habe, das ertrage ich ja hier gar nicht. Bei seinen eigenen Kindern oder bei seinen eigenen Geschwistern muss man da durch, diese ganzen Findungsphasen. Aber muss man sich das jetzt, also wenn es dann doch deine Psyche so beeinflusst, muss man sich das jetzt antun?
Ich würde auch gucken, ob es da irgendwie eine gute Alternative gibt. Ich weiß nicht, aber es klingt, ja, hat wahrscheinlich Logikgründe. Wahrscheinlich gibt es voll viel Platz in dem Haus.
Ja, oder dann finanziell irgendwas.
Dann ist er eh die ganze Zeit weg, dass es eigentlich gar nicht so zwangsläufig viel Sinn macht, sich eine Wohnung zu suchen oder dann extra diese Ausgaben zu haben, vielleicht auch von ihm aus, weißt du?
Ja.
Aber ich würde perspektivisch darüber nachdenken, wenn ich mir meine idyllische Insel malen könnte, wie wäre sie?
Ja.
Und wie komme ich dahin?
Ja.
Und wenn die andere da nicht bei wäre, dann würde ich darauf achten, weil am Ende des Tages leidet ja das Wohlbefinden der Person, die uns schreibt.
Ja. Ja, ich frage dauerhaft mich auch, hat da ein Gespräch stattgefunden? Also mit dem Partner?
Also ich das habe ich mich auch gefragt, ob die darüber zusammenreden können, ob die ein Team sind und sagen, ja, keine Ahnung, ich nenne sie jetzt mal Marie oder Lisa oder was auch immer. Die wird immer wie eine Prinzessin behandelt oder so, das ist wieder ihr Special Treatment oder so. Ob die da in einem Team sind und das irgendwie so besprechen können oder ob er auch sie abschirmt und als kleine Schwester tätschel.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Ja, er ist ja auch die meiste Zeit nicht da. Also das ist eine Sache, da hätte ich, glaube ich, ein Problem mit. Außer ich fände es halt richtig geil einfach, weil da ist Harmonie oder man kommt irgendwie gut miteinander aus. Aber ja, ich glaube, ich würde da mal ein offenes Gespräch mit meinem Partner darüber führen, über Alternativlösungen. Und
ich
ganz
bin
offen
ehrlich mit dir. Egal, wie lieb ich meine Schwiegerfamilie habe, ich weiß nicht, ob einziehen, das sehe ich gar nicht.
Ja, ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen. Aber jetzt auch nicht, ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt Küche und Bad teilen wollen. Ich würde so in der Doppelhaushälfte gerne daneben wohnen. So, das fände ich ganz gut.
Ja, sowas mag ich auch. Damit kann ich auch gut arbeiten. Damit könnte ich auch arbeiten tatsächlich. Aber so unter einem Dach immer mit denen, auch in der Küche wäre für mich auch ein Punkt. So.
Ja, du bist halt
da haben wir ja heute Morgen
in der Familiendynamik und das ist nicht deine eigene, ne? Es ist eine Fremde. Die ganzen Konflikte, da bist du einfach alleine mit reingeschmissen und dein Partner ist einfach nicht dabei.
Ja, und die Schwester macht es sich halt einfach auch wahnsinnig bequem, weil irgendwer scheint ja ihr das immer auch hinterherzuräumen. Das hat ja jetzt die Person, die uns das geschrieben hat, auch gesagt. So, am Ende macht sie es selber weg, weil sie stört und das verstehe ich auch.
Damit würde ich übrigens aufhören.
Ja, damit würde ich nämlich auch aufhören, aber ich kenne das selber, dass es einen selber so reizt und so nervt, dass du denkst, okay, ich mache das jetzt, weil mir geht's damit besser, statt es auszuhalten. Und scheinbar macht sie es ja nicht. Sie wirkt ehrlich gesagt noch sehr pubertär, sie wirkt nicht wie 20, wenn ich das höre, wirkt es wie eine 16-Jährige.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ne, wenn einen so Sachen stören, aber ja, ist halt die Frage, wie lange. Aber ja, ich würde es der nicht so bequem machen. Aber ich glaube, mein erstes Gefühl ist auch genauso wie deins. Ich glaube, ich würde nach einer Alternative suchen. Weil manchmal, wenn man ein bisschen Distanz dazwischen hat, versteht man sich plötzlich sogar ein bisschen besser. Mhm. Weil du dann nicht ständig drin hängst.
Ja,
das tut uns leid.
Und, ich fühle dich umarmt.
Ja, ich bin auch die ganze Zeit so, weil sie auch fragt, welche Rolle ihr Partner da so spielt. Ich weiß, da weiß man jetzt natürlich nicht so. Also ich glaube jetzt nicht, dass es hilfreich ist, wenn er da jetzt nach Hause kommt und sagt, Lisa hat mir hier erzählt, XY, das muss sich jetzt ändern. Ich glaube, das würde tatsächlich den Graben machen.
Ja, das würde ich auch nicht machen. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich würde sogar im Zweifel mir eine alleinige Wohnung suchen. Weißt du das?
Er kann dann ja bei seinen Eltern sein, wenn er mal zu Hause ist. Oder er ist bei ihr einfach dann. Wie er das möchte,
ja,
wie die das möchten.
Also, falls du das jetzt hörst, die uns geschrieben hat, schreib uns doch gerne mal ein Update, was so dein Bauchgefühl ist und wo die Entscheidung hingeht. Das würde mich wahnsinnig doll interessieren.
Ja, wir drücken dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, weil das sind ja so Dauerbelastungen, ne? Da kriegst du, also ich krieg ja in solchen Situationen, die so verzwickt sind, ja schon in meinem eigenen Leben überhaupt nichts auf die Kette, weil ich mich ja ständig über sowas aufrege dann.
Hm.
Sam.
Ja, Jaco?
Hast du zufällig da ein paar Zettel liegen oder soll ich mal gucken, was ich hier finde? Okay.
Ich hab was hier.
Sie lacht schon so.
Hier sind wieder so Entweder-Oder-Fragen, weil ich eigentlich ganz gut finde. Ich frage das jetzt einfach mal, ich ziehe den Zettel nicht offiziell, aber bei zum Beispiel so einer Blechpizza, nimmst du eher die Kante oder die Mitte?
Die Mitte.
Ich auch. Obwohl... Bei einer neapolitanischen Pizza, das ist jetzt keine Blechpizza, da nehme ich auch gerne die... Warte mal, da gibt's keine Kanten, was laber ich? Ja, ich bin auch eher Team
Mitte. Ich bin auch die Person, die den Rand von der Pizza übrig lässt.
Ehrenlos!
Mhm. Also, ich verstehe nicht, warum soll ich so
leckeres, saftiges Brot essen?
Ja, für mich ist es einfach trocken. Also, auch wenn ich jetzt frisches Brot hole, denke ich nicht, oh, das esse ich jetzt mal einfach so ohne Butter und Käse, weil das ist einfach frisch und saftig.
Oh, wenn das, doch, das mache ich. Ich auf dem Weg vom Bäcker zum nach Hause, habe ich mir da eine Scheibe rausgemümmelt. Und nee, am dafür besten bin ich kein den Knust.
Ja, okay, ich bin auch nicht so ein krasser Brotfan. Was würde mein Freund, würde das jetzt auch verstehen.
Doch, also so ein frisches, saftiges Brot vom Bäcker. Oh, geil. Dazu Butter und Salz. Yum.
Ja, Butter und einfach Salz. Wenn du mir jetzt für den Pizzarand auch noch Butter und Salz gibst, dann bin ich dabei. Kein Problem. Ein bisschen Mayo noch.
Mayo? Nein, warum Mayo?
Ja, Pizza mit Mayo ist auch, also ich verbiet's mir, aber kann man schon machen.
Habe ich noch nie probiert.
Ja.
Oh, das ist eine spicy Frage, lieber Jaco. Mhm. Welche Körperbehaarung mögt ihr am liebsten im sexuellen Kontext?
Mhm.
Ich muss das gerade alles einmal bildlich vorstellen. Ich muss mich kurz reindenken, muss ich ehrlich sagen. Kann ich nicht sofort beantworten.
Ja, das Einzige, was ich muss sagen, dass ich jetzt über Körperbehaarung tatsächlich im sexuellen Kontext gar nicht so viel nachdenke. Manche Sachen finde ich auch witzig. Gibt es jetzt jemand, der sagt Beinhaar? Würde mich auch interessieren. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gesagt Brusthaar.
Bist du bei Männern oder bei Frauen?
Ich bin jetzt gerade bei meinem favorisierten Geschlecht, sexuell gesehen dem Mann.
Man kann ja mal fragen.
Ja. Aber du.
Brusthaar, okay.
Ja, ja, also, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich denke so, oh, das da guckt jetzt die Art von Brusthaar raus, die ich mag bei dem T-Shirt, sexuell, das habe ich jetzt auch nicht.
Ich habe das bei unterm Bauchnabel, habe ich das schon.
Hm.
Die Fährte hier. Die
Fährte, der Weg zum Glück.
Der Weg zum Glück. Da denke ich an diese Dortmund-T-Shirts.
ja, ansonsten würde ich sagen, Kopfhaar. Ich finde es schon gut, wenn jemand eine gute Frisur hat.
Okay, also das heißt, Achselhaare ablecken ist nicht so deins.
Was ablecken?
Achselhaare. Ja.
Nee, aber ich muss auch dazu sagen, ich mag Achselhaare.
Mag ich auch.
Also ich finde Achselhaare schon sexuell, muss ich sagen.
Ja,
ja.
Und ich finde auch untenrum Haare sexuell.
Ja, schon.
Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Doch, da muss ich sagen, untenrum. Ich mag das gar nicht, wenn es freigelegt ist.
Nee, mag ich generell nicht so gerne. Bei allen Sachen. Also wegen mir, also jetzt in meiner persönlichen sexuellen Beziehung mit Menschen bitte gern alles so stehen lassen, wie es ist. Das darf natürlich gekürzt werden, wenn das dem
oder
der Person
klar. Je nachdem.
Wenn das Ausmaße annimmt, wo die Person sagt, das hätte ich gerne kürzer, aber ich bin auch am liebsten gegen Freilegung.
Gegen Freilegung, ich auch auf jeden Fall. Ich bin sogar aktuell am Bereuen. Ich bin am Bereuen gerade dran, weil ich würde mir gerne eine, eine Haartransplantation untenrum machen.
Würdest du dir gerne machen?
Ja, möchte ich machen. Ich war viel beim Waxing in meiner Vergangenheit und dadurch hat sich vieles verändert. Auch ja. Nicht eine gute Art. Und
wie mit den Augenbrauen früher, ne? Es ist weggezupft. Genau. Deine Frisur.
Ist an manchen Stellen okay, aber an anderen Stellen hätte ich mir mehr Schopfhaar.
Weniger Glatze. Verstehe, du hast doch, jetzt, ja. Okay. Also könnten wir sagen, dein Geschmack hat sich verändert und jetzt hast du nicht die nötigen Pflanzen in deinem
Ressourcen,
Garten.
Ressourcen, ja.
Ja, ja. Das Problem hatte ich übrigens auch, als ich meine Achselhaarphase hatte, weil ich das so schön bei manchen Frauen fand und das wurde aber so viel epiliert und gewachst und auch mit so einem Handlasergerät zu Hause gemacht, dass ich mich die ganze Zeit gefühlt habe, wie als wäre ich frisch in die Pubertät gekommen.
Ja.
Und dann hast du es einfach
geschafft?
Nee. Ich habe dann irgendwann wieder damit aufgehört, weil ich kam mir vor wie so ein bisschen, als wäre ich so ein 12-jähriger Junge, der einen Vollbart haben will, aber da ist nur Flaum. Und das fand ich dann, das sah mir nicht aus.
Oh ja, das fühle ich voll. Ich habe gerade so ein bisschen die Hoffnung, die Sache ist, das dauert ja auch so lange, weißt du, wenn du dann wieder mal rasierst und dass das dann wieder nachwächst und sowas alles. Man muss das ja auch wieder züchten.
Ja, vielleicht brauchst du so Plantur 21 und so Wimpernseren und so.
Oh Mann, ey, wirklich. Ich denke mir wirklich manchmal, ich bin so nacktlurch. Nicht so schlimm, so ist es nicht. So ist es nicht, aber ich hätte es gerne dicht und buschig. Das möchte ich. Das alles, was ich nicht wollte früher, das möchte ich gerne.
Das willst du jetzt,
haben.
Ja, das sehr.
Und war ich halt, ne? Und dann hat man ewig lang gewaxt, bla bla bla. Und summa summarum,
jetzt bist du frisurlos.
Licht. Nein, es ist einfach ein bisschen lichteres Haar, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das macht mich traurig. Das macht mich schon traurig.
Oh Mann, ja.
Also hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage mit Mitte 30. Aber ja, das fände ich schon eigentlich cool.
Ich glaube fast, dass es gar nicht so leicht ist, da eine Haartransplantation zu finden, wo es schon die Kategorie gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann noch neu erfunden wird.
Ja, aber könnte nicht so weit weg sein, oder? Jetzt mal for real.
Nee, das stimmt.
Die Trends, also Leute bleachen sich das Arschloch. Da musst du ja auch erstmal drauf kommen.
Das
finde ich gar nicht so weit weg.
Hört hier jemand zu, der das mal gemacht hat? Mich würde mal interessieren, ob das wehtut und irgendwelche Folgeproblematiken mit sich bringt.
Das Arschloch bleachen?
Ja. Weil ich finde, das klingt auch aggressiv. Arschloch bleachen. Weil wenn ich an Bleachen
aggressiv
denke, dann denke ich auch an brennende Kopfhaut.
Und auch das würde ich nicht machen, weil hinterher will ich in 10 Jahren das Gegenteil.
Meinst du, das kommt nochmal in Mode? Andere Farben?
Warum denn nicht? Du weißt es doch nicht, Jaco. Hast du damals gedacht, dass irgendwann wieder dicke Augenbrauen wiederkommen?
Nein, auch nicht danach, dass wieder dünne kommen und das ist ja,
das
auf und ab der Gefühle.
Ja. Genau, und deswegen möchte ich einfach richtig bei der Basis bleiben.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist jetzt so gerade mein Bauchgefühl, das sage ich jetzt. 2026, lass uns irgendwie, wir können da regelmäßig Updates zuführen, aber aktuell würde ich es gerne so sein lassen.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ich komme auch in meinem Leben nicht mehr in die Phase, dass ich das machen will.
Was, Arschloch bleachen?
Ja. Ich glaube, das hätte in andere Lebenszeiten gepasst.
In den präsentierfreudigeren?
Ja, und einfach, also ich glaube, also dass ich sehe mein eigenes Arschloch nicht. Das sieht nur eine einzige Person. Und der würde das jetzt nicht mal auffallen wahrscheinlich.
Ja, guck mal, Geld gespart. Du hast Plus gemacht an der Stelle. Du hast Plus gemacht.
Ansonsten, wenn ich es irgendwann mache, dann muss ich aber auch Wege finden, das zu zeigen. Dann werde ich mich in der Sauna bücken, als ob es keinen Morgen gibt.
Und vorher allen noch eine Stirnlampe aufsetzen. Sicher ist sicher.
Ah, Sam, hast du denn noch was Schönes?
Ja.
Yeah.
Wenn ihr eine Sportart auf Anhieb perfekt könntet, welche wäre es?
Boah, schwierig. Ich dachte gerade, die Antwort wäre klar und dann gingen noch so andere coole Sachen in meinem Kopf auf.
Gehst du gerade im Kopf so durch, so Olympische Spiele, was man so gesehen hat? Wie gehst du da gerade ran an diese Frage?
Also,
ernst gemeint.
Mein erster Gedanke war Tanzen.
Ja.
Ich würde gern so direkt so richtig heftig krass tanzen können. Und dann habe ich gedacht, es gibt aber auch noch so viele andere Sachen, die ich cool finde. Was ich zum Beispiel extrem cool finde, ist so Parkouring.
Nein, Jaco, das dann, ja?
Ja, voll. Stell dir mal vor, du kannst einfach so ein Salto über deinen Zaun machen und dann nochmal kurz über die Hecke springen und dann ein Salto machen.
Da kannst du mit dem Tanzen heftig mehr flexen. Ich mache immer jeden Tag aus Spaß Parcours. Das ist wirklich so ein Ding, wenn ich mit dem Hund und meinem Freund und Baby spazieren gehe, dann zeige ich einmal, wie gut ich Parcours kann.
Ich finde das richtig beeindruckend, richtig, richtig krass. Ja, dann kommt natürlich auch so ein bisschen mein Teenager-Herz hoch. Dachte ich kurz, wäre auch richtig cool, wenn man krass skaten könnte. Ich bin gerade 16 in meinen Überlegungen.
Ja, oder Surfen auch nicht schlecht.
Boah, Surfen, ja.
Ja,
Surfen wäre natürlich auch richtig krass.
Wie sieht's aus mit Klettern? Wie stehst du zum Klettern?
Ich habe Höhenangst.
Okay, bist du keine Boulder-Queen?
Nee, das spricht mich tatsächlich überhaupt gar nicht an. Fällt dir übrigens auf, wie oft ich in letzter Zeit das Wort tatsächlich sage? Das ist mein neues Wort.
Das war schon immer dein Wort.
Vorher war es wahrhaftig. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich immer wahrhaftig benutze, wenn man eigentlich tatsächlich sagt. Und jetzt, wenn ich tatsächlich ist ja eigentlich so ein Wort, so ein ganz normales Wort. Aber immer, wenn ich das sage, dann fühle ich mich, als würde ich ein Fachwort sagen.
Aha.
Ja, weil das neu ist.
Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
Kennst du das nicht, wenn du auch so eine neue Vokabel kannst im Englischen und dann immer, wenn du die benutzt, dann hast du kurz so ein Glücksgefühl, wie habe ich kurz eingebaut.
Voll. Kenne ich total.
Ja, was fällt dir denn noch irgendwas ein? Was würdest du gerne für eine Sportart?
Also Ski, Snowboard finde ich richtig sexy. Dann habe ich auch an alles mit Wasser gedacht, so Tauchen, Tiefseetauchen oder so. Finde ich auch richtig spannend, habe ich mal eine Doku zugekriegt, aber ich will nicht so früh sterben und meine Lungenäderchen platzen lassen.
Ja, du sagst schon viele gefährliche Sachen gerade.
Sport ich immer, also ja, Kugelstoßen weiß ich nicht, Diskus werfen.
Tanzen ist jetzt nicht so gefährlich wie Skifahren.
Tanzen ist auch mein erstes gewesen. Tanzen ist auch mein erstes im Kopf gewesen, weil das für mich einfach, guck mal, Tanzen ist ein Sport, der dir im Alltag einfach so häufig über den Weg läuft.
Ja, und du kannst ihn überall, also es ist jetzt nicht so, als könnte ich hier zu Hause nicht auch die Musik anmachen und tanzen, aber ich glaube, es wäre auch richtig geil, wenn man dann so kurz seine Choreos und Moves rausholt, so.
Das fände ich schon auch richtig geil. Ich war übrigens letzte Woche das erste Mal bei dieser Salsa-Geschichte und ich habe es gar nicht gefühlt.
Nein.
Nee, ich habe es leider gar nicht gefühlt. Das war so eine bestehende Klasse und das war nicht so klassisch Salsa-Kurs. Das war ja anders irgendwie. Und an dem Tag haben die Twerken geübt und dann habe ich beim Twerken mitgemacht und da habe ich richtig, richtige Loser-Vibes gehabt bei mir selber. Das war richtig Minus.
Bist du rausgegangen und konntest es ein bisschen mehr?
Sie hat schon gute Tipps gegeben, würde ich jetzt mal so sagen.
Mhm.
Ich habe eigentlich eine Arschstunde gemacht. Wir haben Twerken gemacht. Wie heißt das anderes? Jiggle, wiggle, keine Ahnung, irgendwie so. Also dieses Wackeln.
Mhm.
Und was haben wir noch gemacht? Ja, und dann das, so normale Salsa-Geschichten.
Erstmal hättest du das einfach so gesagt, ohne Wertung, hätte ich gesagt, boah, geil, weil ich kann meinen Arsch gar nicht bewegen. Null, zero.
Ja, ich auch nicht, aber es sieht so einfach und so geil aus. Aber kennst du das? Und vielleicht muss man da dranbleiben, damit man, ich habe eine sehr niedrige Frustrationstoleranz. Ich mag das, wenn ich schnell gut in etwas bin. Und ich habe richtig gemerkt, ich bin so ein richtiges Loser-Kind da. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Effort reinpacken sollte, weil ich da irgendwie nicht besser werde. Es hat Spaß gemacht, muss ich auch sagen, weil ich habe auch gesehen, dass andere das auch nicht gut besser können. Aber irgendwie hat mich das auch unsicher gemacht, muss ich sagen.
Mhm.
so, dass ich gedacht habe, boah, krass, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich so ganz normal Salsa gemacht hätte oder die Salsa-Schritte und sowas und auch Paartanz, da hätte ich mich sicherer drin gefühlt. Aber das ist mehr so Fokus auf einen selber.
Ja,
und das war so, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Die Trainerin war toll und super positiv. Das war so mega empowernd. Aber ich war danach auch, ja, ich weiß auch nicht. Ich fand's so 4 von 10, würde ich sagen.
Okay, ja, das ist schon kein.
Also, ich mach's aber nochmal.
Ach so,
mach's nochmal. Einmal gehe ich nochmal hin, um nochmal so mir so ein finales Gefühl zu haben, weil du weißt ja nie, wie ist so die Tagesform von mir, von der Trainerin, von der Gruppendynamik und so. Ich werde es nochmal machen. Und vielleicht läuft es ja da auch schon wieder ein bisschen besser, keine Ahnung. Aber ja, um darauf zurückzukommen, ich glaube, ich bin auch beim Tanz.
Übrigens, wenn du gerade sagst, dem noch eine Chance, dann bist du vielleicht bald bei Let's Dance. Ich habe übrigens die neue Folge geguckt, jetzt die zweite, und ich fand es schon viel besser. Also danke, dass ihr mich ermutigt habt, weiter zu gucken. Und wer weiß, Sam, vielleicht bist auch du da irgendwann.
Ja, ganz sicher werde ich da sein.
Weil du dran geblieben bist. Ja, aber an sich finde ich das schon richtig cool, dass du das machst. Also ich hatte auch Bock, einen Tanzkurs zu machen, muss ich sagen. Ich finde das schon geil. Okay, dann ist Tanzen unsere Antwort.
Underrated Momente im Leben, die den Tag versüßen.
Fällt dir da direkt was ein?
Boah, ja. Ich bin ja Morgenmensch. Also ja. Am Anfang, ich würde sagen, underrated Momente ist für mich immer die Morgenrunde mit dem Hund. Boah, die liebe ich, die finde ich so nice. Ich liebe es, morgens mit dem Hund rauszugehen. Ich krieg richtig so Bauchkribbeln, wenn ich weiß, ich kann nicht mit dem Hund rausgehen. Ich habe da richtig Bock drauf.
Es hat mich auch ein bisschen inspiriert, muss ich sagen. Ich denke sehr häufig bei der Morgenrunde jetzt an dich und denke so, ha, ich habe die gute Runde abgekriegt, weil du das gesagt hast.
Ehrlich? Mhm. Ja? Oh, cool, das weiß ich, wusste ich gar nicht, dass ich das gesagt habe. Das und jetzt, ey, wirklich hammerhart, egal wie kacke die Nacht war, aber wenn ich morgens mit dem Kleinen wach werde, der Kleine morgens im Bett, bester Moment des Tages. Es ist so, so schön. Und das spiegelt mir einfach nochmal wieder, dass der Morgen genau meine Tageszeit ist, weißt du?
Ja.
Der Kleine ist so, weil der guckt dich dann an mit großen Augen, patscht mit seinen kleinen Händen so in mein Gesicht rein und sagt mir auf seine Art und Weise guten Morgen. Dann mache ich immer ein kleines Licht an und beginne den Tag so immer mit Kuscheln und ganz entschleunigt und so. Und früher war ich ja eine, die so morgens aufgestanden ist, immer sofort duschen gegangen ist und keine Ahnung, sofort so dynamisch war, würde ich jetzt mal so sagen. Und jetzt ist es aber so, ich habe mich voll verändert. Ich stehe immer später auf, zum Beispiel als mein Freund. Und früher war das immer andersrum, weil ich halt mit dem Baby noch liegen bleibe und so. Aber das ist voll so mein Glücksmoment morgens.
Das ist richtig schön.
Echt richtig schön, ja. Sowohl mit Kind als auch ohne Kind, der Morgen mit Hund oder Kind, so.
Ja, da haben wir sogar schon mal drüber geredet, ne, wenn der Hund einen morgens, also da waren damals, waren wir neue Hundebesitzer, wenn der Hund einen morgens begrüßt.
Ja,
ich muss sagen, dass
auch
mir das
immer
auch
noch
sehr gute Laune macht, auch morgens, weil der dann auch einfach so niedlich ist, der liegt dann auch manchmal auf meinem Bauch und guckt mich an, also weil der natürlich will, dass ich jetzt endlich aufstehe. Ne? Also
ja.
Der ist derjenige, der mich morgens aus dem Bett schmeißt, aber ich finde es dann auch einfach so niedlich, weil er ja schon so
ist
aufgeregt
so.
Ist morgens. Manchmal zittert der, weil er so aufgeregt ist, weil er weiß, dass wir jetzt gleich rausgehen.
Ich liebe das auch so dolle, wirklich. Alfie kommt auch morgens immer mit ins Bett gehüpft und dann haben wir ein Morgenritual. Morgens gibt es mit einem guten Morgenleckerchen. Und dann macht Alfie ihren Dance. Das ist ein kleiner Breakdance, den sie hinlegt. Der geht ungefähr so 20 Sekunden und dann kriegt sie ein Leckerchen.
Süß.
Und dann würde ich schon sagen, das ist ein guter Start für den Tag.
Voll schön. Was mir gerade noch eingefallen ist, und ich glaube nicht, dass ich das sage, was für mich immer underrated, also was ich erkannt habe, was ich underrated habe, ist, ich koche in letzter Zeit abends gerne.
Oh ja, das finde ich auch schön.
Das war, also ich hatte einen Moment vor ein paar Wochen, da war ich richtig gestresst abends, ne? Also so richtig drüber. Ich habe das ganz häufig, dass ich so in meinem Körper total gestresst bin und weil ich einfach an dem Tag vielleicht ein bisschen über meine Grenzen gegangen bin oder zu wenig Pausen gemacht habe oder sowas, ne? Und dann war sonst immer bei mir dieser Gedanke, oh Gott, und jetzt muss ich auch noch kochen. So kam es früher häufig zum Bestellen. Und es war dann aber halt so ein Moment, ich hatte eingekauft, jetzt muss halt gekocht werden. Und voll häufig habe ich das immer gemacht, dass ich mich erst so lange ausgeruht habe, bis ich entspannt genug war, dass ich sagen konnte, jetzt raffe ich mich auch zum Kochen. Und ich bin dann direkt ins Kochen reingegangen und während dem Kochen bin ich dermaßen entspannt geworden und hatte dann so ein Aha-Erlebnis für mich. Davon reden die alle, dass Kochen meditativ ist, dass Kochen kreativ ist. Also ich, ne, auch wenn sich mir das im Kopf erschlossen hat, wie andere das meinen, habe ich das nie gefühlt, weißt du? Ja. Und ich war aber halt alleine zu Hause, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, und habe da einfach so ein bisschen Musik laufen gehabt, habe mir so ein leckeres Getränk gemacht und dann einfach so, ich bin richtig im Flow gewesen. Und das hat irgendwas in meinem Gehirn verändert. Kennst du das, wenn du mit einer Sache einmal so eine positive Erfahrung hast, das kann was total, eine total banale Situation sein und du erinnerst dich aber Jahre später noch daran, weil du so bewusst warst in diesem Moment, dass Voll. Das so und sowas war das und es hat in meinem Gehirn einfach was umstrukturiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag immer Bock habe zu kochen, aber es ist mittlerweile echt so, dass besonders, wenn ich allein zu Hause bin oder Kevin ist noch oben am Arbeiten oder so, dass ich mir dann ein Hörbuch anmache oder einfach Musik anmache und dann einfach da teilweise sogar eine Stunde rumkoche, obwohl ich nur ganz schnell eine Kleinigkeit machen wollte und dann sehe ich aber noch, ah, ich habe noch eine Gurke und ich habe auch noch Joghurt. Boah, ich könnte auch voll den fancy Gurkensalat dazu machen und dann würde das auch noch dazu passen. Und dann fange ich so an, diese ganzen Reste, die ich noch habe, irgendwie zu versuchen, kreativ mit einzubauen. Und das fühlt sich an wie Basteln. Und
verstehe ich.
Ja, das mittlerweile genieße ich das tatsächlich sehr und finde ich irgendwie verrückt, weil ich ja wirklich auch bekannt dafür bin, nicht gerne zu kochen hier in diesem Podcast.
Ja, manchmal muss das Setting sich verändern oder das Mindset. Und ich glaube, ja, es ist ganz wichtig, weil das alle Sachen, die man macht, wenn man die im Flow macht, fühlen die sich halt einfach wie ein Kick an.
Ja, voll.
Wie was ganz Besonderes. Also in diesen Flow-Zustand kommen ist halt auch immer was.
Ja, wirklich bei der Sache zu sein, ohne nebenbei über tausend andere Sachen nachzudenken. Ne? Das ist echt. Voll.
Hatte ich jetzt letztes Wochenende tatsächlich beim Balkon bepflanzen.
Oh, war ich auch
so
schön.
Ganz bei mir und ich hatte so richtig krassen geilen Vorher-Nachher-Effekt und ich habe erst gedacht, oh, ich mache ein Vorher-Nachher-Reel für Insta oder so, dann dachte ich, nee, ich mache das jetzt nur für mich, das ist jetzt das ja. ist mein Moment.
Mhm.
Und ich habe es voll genossen, dann einfach so dann da gesessen, die waren auch alle spazieren und ich saß da ganz alleine und habe das einfach nur genossen und dann wurde es schon so dämmerig draußen und dann war es so, okay, geil, das war irgendwie voll der schöne Moment.
Finde ich toll, ja. Ich bin auch, ich habe letztens auch schon gedacht, ich hätte gerade sogar ein bisschen Bock auf Gartenarbeit. Es wird nicht lange halten, Sam, das weiß ich. Aber jetzt ist so der Moment. Die Sonne ist das erste Mal draußen. Na, fahre ich doch
ja,
mal kurz
mach,
in den Baum.
Ich finde, man sollte genau dann dieses Gefühl nutzen. Und ja. ich habe es auch gemacht, auch wenn es hieß, könnte noch mal Frost geben. Aber war so, ist mir scheißegal. Ich mache das jetzt, weil ich genieße jetzt die Tage. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen tristen, toten Balkon zu gucken. Mag ich nicht.
Mhm. Ja. Ja, schön. Ich möchte gerne später ein Foto haben.
Schicke ich dir. Und ich würde mich freuen, wenn uns die Hörerinnen und Hörer vielleicht einmal unten in die Kommentare reinschreiben oder auch bei Insta. Was sind eure liebsten Alltagsmomente? So Alltagsmomente, habe ich das gesagt? Habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Die underrated sind, die das Leben versüßen. Da hätte ich voll Bock drauf, das mal zu lesen. Weil ich glaube, da kann man sich auch inspirieren und das Auge schärfen für das eigene Leben. Wieder.
100%ig. So wie mit dem Morgenspaziergang. Manchmal muss man es nur von jemand anderem hören und dann bewegt man sich mal in einen anderen Blickwinkel im Kopf.
Und ich finde, das ist der schönste Abschluss einer Folge, den wir haben können. Und
ja.
würde mich an der Stelle einfach von der Meute hier verabschieden.
Ja, macht euch eine schöne Woche. Wir sprechen uns nächsten Sonntag wieder.
Bis denn. Tschüssi. Tschüss.